Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen, absolut vielseitigen Folge. Denn mein heutiger Gast, Sportkommentator Florian von Stackelberg, ist genau das auch. Vielseitig. Ihr erfahrt heute, weshalb und wie er sich als Sportkommentator selbstständig gemacht hat, wie er schon als kleiner Junge beim FIFA-Zocken seinen heutigen Beruf übte und wie er mit dem E-Sport grundsätzlich verbunden ist. Außerdem erzählt er eine Story, in der er wegen seines Namens fast nicht ins Stadion kam. Viel Spaß mit der heutigen Folge Sportsfreunde. Zur Info, die heutige Folge habe ich im Januar 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Flo, herzlich willkommen im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Die erste Frage ist immer die gleiche in diesem Podcast. Und zwar, wieso Sportkommentator, wieso Sportjournalismus? Was hat dich dahin getrieben?
Ja, hi erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Warum Sportkommentator? Ich fand das als Kind immer faszinierend, wenn man vor dem Fernseher saß und da hat eine Stimme rausgesprochen, die hat das Ganze noch spannender gemacht. Von daher habe ich da als Kind schon großes Interesse dran gehabt und habe diesen Traum auch nie verloren. Und entsprechend bin ich da gelandet, wo ich bin. Komme aus einer sehr sportverrückten Familie und entsprechend haben wir viel Sport geschaut früher. Das war das Naheliegendste.
Das kommt mir sehr, sehr, sehr bekannt vor. Ich könnte eins zu eins das Gleiche über mich sagen. Also ich habe auch den Wunsch, also den Berufswunsch, Sportjournalist seit 20 Jahren jetzt, verfolge ich den. Auch Sportverrückt.
Noch gar nicht.
Ja, ich habe es ziemlich früh festgelegt, auch aufgrund meines Handicaps, meiner Behinderung und meines Herzfehlers. Vor allem die Behinderung ist natürlich, Körperbehinderung, kannst du jetzt nicht Maurer auf den Bau gehen oder sonst irgendwas. Bisschen eingeschränkt deswegen. Und weil ich halt mega sportverrückt bin, vor allem Fußball, aber auch Ski Alpin zum Beispiel, selber Ski gefahren bin bei den Paraplegikern, Ski Alpin Leuten im Nachwuchs. Und und ich habe auch, ähnlich wie du, so große Vorbilder von klein auf gehabt bis heute. Also so Namen wie Werner Hansch, Frank Buschmann, Jonas Friedrich, Marcel Reif, die habe ich immer bewundert. Und das will ich eigentlich immer noch machen. Und deswegen kommt mir sehr bekannt vor, ja. Wie ist dein Weg dann gegangen? Also wie hast du diesen beruflichen Weg eingeschlagen? Du bist jetzt bei dieser relativ noch neuen Plattform. Du bist bei Sky Schweiz, stimmt das?
Richtig, ja.
Für die Serie A und du machst auch noch Basketball, aber ich habe gesehen, noch E-Sport. Also richtig breit aufgestellt.
Wie die kannst du Europa League bei
RTL. Genau, RTL, die habe ich auch vergessen. Europa League bei RTL, richtig gut, dass du sagst. Sehr viel, sehr breit. Wie ist es dazu gekommen?
Lange Geschichte, aber wir können sie kurz fassen. Also es ist ja so, dass es diesen typischen Weg dorthin, also als Kommentator, nicht wirklich gibt. Also du brauchst nicht Ausbildung A, um dann bei B anzukommen, sondern theoretisch kann das jeder machen, der möchte. Mir hat es geholfen, mich so ein bisschen zu erkundigen in meinem Umfeld, wie kann man das eigentlich werden? Und es wusste niemand so richtig, aber meine Eltern hatten einen Freund, der Journalist war und der hat gesagt, mach erstmal was Journalistisches, das hilft dir auf jeden Fall. Also habe ich Abitur gemacht und habe dann angefangen zu studieren, Sport- und Medienwissenschaften an der Uni in Tübingen. Sehr theoretisch alles, ist mir sehr lang extrem schwer gefallen, weil ich total der Praktiker bin und habe dann aber ab dem zweiten Semester gedacht, komm, dann nehme ich das Praktische selbst in die Hand und fange an, für die Stuttgarter Zeitung damals zu schreiben, als freier Mitarbeiter. Die hatten jemanden gesucht und da ging es eben um Basketball. Meine zwei Steckenpferde sind Fußball und Basketball. Sowohl beim normalen Sport als auch beim E-Sport kümmere ich mich eigentlich auch nur um Fußballsimulation, was auch sehr wenig geworden ist, aber insgesamt ist Fußball, Basketball so, auch wo ich herkomme. Ich habe früher selbst gekickt bis zur E-Jugend, dann ist Basketball total groß geworden, weil ich da echt gut war, habe es dann auch geschafft, da in den semi-professionellen Bereich reinzukommen, in Nachwuchsakademien gespielt, um dann aber irgendwann zu merken, der ganz große Sprung zum Profi gelingt mir nicht. Aber ich hatte irgendwie trotzdem Lust, weiterhin Teil des Sports zu sein, weshalb ich auch dann dieses Sportjournalisten-Ding einfach durchgezogen habe. Also so ein zweigleisiges Ding. Auf der einen Seite sehr aktiv Sport gemacht, auf der anderen Seite aber schon die ersten Schritte auch im Journalismus gemacht und dort immer sehr viel Feedback bekommen und mir auch Feedback aktiv geholt. Also ich bin auch hingegangen, habe gesagt, hey, sag mal, wie fandest du das? Und ich kann am allerbesten mit Feedback umgehen, das so richtig, ich sag's mal, auf die Fresse gibt. Ja, also wenn jemand dir sagt, so das und das war sowas von blöd, mach mal das ganz anders. Das hilft mir am meisten weiter. Muss man kurz schlucken und dann kann man aber weiterkommen. Und das habe ich nach und nach gemacht. Irgendwann dann auch geschafft, mein Studium abzuschließen. Der praktische Anteil war sehr viel höher, weshalb das ein bisschen länger gedauert hat. Aber es hat mir vieles gegeben für das, was ich später gemacht habe. Ich habe dann ein Volontariat bei einer kleinen Videoproduktionsfirma gemacht in Stuttgart, die hauptsächlich für den DFB die Fußballspiele produziert hat, von denen die Rechte nicht verkauft waren. Damals war das dritte Liga zu Beginn, Frauen-Bundesliga, U19-Bundesliga, Frauen-DFB-Pokal, U17-Bundesliga, solche Geschichten. Und dann durfte ich dort auch relativ früh ans Mikrofon oder sehr schnell, schon in meinem ersten Jahr während des Volos, ich habe glaube ich ein halbes Jahr gebraucht und dann wurde ich ans Mikrofon gelassen. Aufstiegsspiel, Regionalliga Südwest, Völklingen-Röchlingen gegen den FSV Bissingen 08, glaube ich.
Das klingt richtig gut.
Ja, und da kannst du natürlich dann ganz viel Erfahrung sammeln und die Erfahrung musst du auch sammeln, dass du dann irgendwann, wenn du mal auf der großen Bühne angekommen bist, diese Fehler nicht mehr machst, die du halt da noch machen kannst. Du brauchst ja irgendwoher Erfahrung und das hat mir da ganz viel geholfen. Viel Arbeit, wenig Geld, aber viel Erfahrung damit auch eingefahren und habe mich dann direkt danach selbstständig gemacht. Zwar auch ein bisschen Harakiri im Rückblick, aber es hat sich total gelohnt und jetzt bin ich mittlerweile in meinem 6. Jahr Selbstständigkeit, bin für große Sender aktiv, große Spiele, die echt Spaß machen, also absolut einen Traumberuf erwischt.
Mega cool, auch der Weg, unglaublich, das ist sehr, sehr, sehr vorbildlich und sehr, sehr cool, dass du No Risk, No Fun und dass das auch funktioniert hat. Hattest du, als du diesen Weg beschritten hast oder gesagt hast, ich will das machen, hattest du eine Art Vorbild eine Zeit lang oder du so gesagt hast, hey, so wie der macht das und das mega cool, das gucke ich mir ab oder so. Oder ist das beim Sportkommentator, kann ich mir vorstellen, schwierig, dass das weniger geht oder wie ist das bei dir?
Ich hatte Leute, die mir sehr gut gefallen haben, ganz früher mal Gerhard Delling.
Oh ja, oh ja.
Bei der Leichtathletik.
Mhm.
Fand ich immer sehr, sehr schön und auch im Fußball natürlich. War einer, der mir Spaß gemacht hat. Und klar, Frank Buschmann in seiner Hochzeit beim Basketball war auch einer, der mir total gefallen hat, der mir Spaß gemacht hat. Wolf Fuß. Ich glaube, man kann sich von vieles abschauen, aber man muss das immer für sich selbst interpretieren. Also ich kann jetzt nicht die Kopie von Frank Buschmann werden, mit seiner Emotionalität, weil sonst sagt jeder, was hat denn der Stacki da an der Klatsche? Was schreit er denn da so rum? Also es ist, denkt er jetzt, er will Buschmann 2 oder macht einen auf Buschmann. Also in die Gefahr sollte man nicht kommen. Aber man kann sich da schon Dinge raussuchen. Also mir, ich bin selbst ein emotionaler Mensch. Es steckt eigentlich als Fußballkommentator alles in dir, wie du bist. Also die allermeisten, die vor dem Mikro ruhig sind, sind auch ansonsten eher introvertierte Typen oder ruhigere Typen. Die meisten, die laut sind, sind auch so im Leben ein bisschen lauter. Ich bin ein emotionaler Typ in meinem Leben, deswegen fand ich das auch immer cool bei Buschi. Aber ich finde zum Beispiel die Sprachvielfalt, die Stimmlage auch von Wolf Fuß unübertroffen bisher. Er macht wirklich grandiose Sachen. Das gefällt mir sehr gut. Er schafft es immer wieder, fast schon theaterstückartig eine Spannung aufzubauen während eines Spiels mit wenig Worten, viel Platz und Raum für die eigenen Ideen des Zuschauers zu lassen. Das gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Und eben dann bei vielen auch Interviewführungen, wie sie mit Menschen umgehen, das finde ich, was man sich auch abschauen kann auf jeden Fall. Aber man darf, wie gesagt, seinen eigenen Stil nie verlieren. Man muss ihn ja auch erstmal irgendwie kennenlernen. Das meinte ich auch, wenn du in der U17, U19 irgendwo kommentierst, da schauen 300 Leute zu. Okay, dann kannst du dir auch mal Dinge erlauben und dann musst du es dir halt danach anschauen und sagen, war ich vielleicht komplett drüber, das war das 1-0. Ich gehe ab, als hätte Götze gerade das 2-1 in der Verlängerung geschossen im WM-Finale.
Mach ihn, mach ihn.
Genau. Also da muss man sich selbst auch irgendwie finden und das funktioniert nur über eine gewisse Zeit.
Du hast jetzt mit Sicherheit schon ganz viele Spiele Basketball und Fußball kommentiert. Du hast gerade gesagt, wie du angefangen hast mit Regionalspiel. Was war so für dich, Stand jetzt bis heute, der schönste Moment, das schönste Spiel oder der schwierigste oder auch der schwierigste Moment, das schwierigste Spiel, was du selbst live kommentiert hast, was dir in Erinnerung bleibt?
Ich glaube, das Spiel, das mir am meisten in Erinnerung bleibt, weil ich mir das vorgenommen hatte, also ich fange mal anders an. Ich hatte mir im Jahr 2023 das Ziel gesetzt, bei der EM 2024 zu arbeiten. In welcher Form auch immer, für welchen TV-Sender oder in welcher VIP-Bereich, Moderation oder egal wo. Ich wollte einfach dort arbeiten und zwar nicht als Volunteer, sondern in meinem Beruf. Und habe mich so ein bisschen umgeschaut und es sah nicht wirklich danach aus, als würde das klappen, weil du brauchst sehr viel Glück auch beim richtigen Sender, um der richtigen Position zu sein, der dann die Rechte für die EM hat, um überhaupt Live-Zeit zu bekommen. Also es ist jetzt nicht nur die Besten der Besten werden dort genommen, sondern es ist halt einfach so, welcher Sender zeigt was. Und wenn ich jetzt gerade bei der ARD bin und die haben die Rechte, dann habe ich da gute Chancen dabei zu sein. Wenn ich jetzt gerade bei RTL bin, habe ich nicht so gute Chancen. Entsprechend, also fernsehsendertechnisch sah das nicht so gut aus. Dann aber, und das habe ich schon vor ein paar Jahren mal angefangen, hat sich etwas ergeben, und zwar die Blindenreportage. Also blinde Menschen gehen sehr gerne ins Stadion, obwohl sie das Spiel nicht sehen. Und da gibt es ein Zusatzangebot, vor allem bei größeren Spielen, aber gibt es auch in der Bundesliga, bei jedem Spiel, dass du Live-Kommentatoren auf dem Ohr hast und das eher Richtung Radio, also es ist sehr beschreibend, was gerade
logischerweise, ne? Ja, klar.
Genau. Und beschreibt dann sehr genau, was da gerade passiert. Und da hat sich dann relativ kurzfristig, würde man so sagen, 3 Monate, 2 Monate vor der EM ergeben, dass die Firma, mit der ich schon davor zusammengearbeitet habe, das Ganze als Auftrag bekommen hat, weil da bei der UEFA irgendwas mit dem vorherigen Auftraggeber nicht so richtig funktioniert hat. Und die haben dann gefragt, hey, wer kann da, wer will? Und ich hatte noch Zeit, meine Termine waren noch nicht vergeben und dann habe ich da die Chance gesehen, bei der EM zu arbeiten, was mir dann tatsächlich auch gelungen ist. Ich habe das Spiel Deutschland gegen Ungarn gemacht in der Vorrunde, durfte da in Stuttgart ins Stadion und das war so bisher das Eindrücklichste, was ich, glaube ich, machen durfte. Natürlich von der Stimmung her und von dem ganzen Vibe außenrum, eine Heim-EM und du sitzt im Stadion und darfst kommentieren und gleichzeitig, auch weil ich es mir so vorgenommen hatte und das als klares Ziel definiert hatte und es irgendwie doch noch geklappt hat. Übrigens, lustige Randstory dazu, ich hatte meinen Nachnamen, der sehr lang ist, zugegebenermaßen, nicht vollständig angegeben, weil davor noch ein Adelstitel steht, den ich eigentlich immer rauslasse, weil es mir überhaupt nichts bedeutet. Ich hatte den nicht angegeben bei der Akkreditierung und wäre deswegen fast nicht ins Stadion gekommen. Ich hatte da 2 Stunden an der Akkreditierung gewartet und hatte eigentlich schon damit gerechnet, gar nicht ins Stadion zu dürfen, bis dann irgendwie mich einer reingerufen hat und gesagt hat, ja, kannst du jetzt doch rein. Und das war dann so eine halbe Stunde vor Kickoff. Also es war...
Ach du Scheiße, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja oft so, wenn du so bürokratische Dinge hast, wenn du deinen Namen nicht komplett angibst. Ich kenne das hier auch aus der Schweiz. Ich gebe ganz, ganz selten meinen Zweitnamen an, weil ich einfach denke, who cares? Aber wenn es dann wirklich so Richtung Versicherung, Krankenkasse, Krankenhaus oder sonst was geht, dann muss das fast, weil sonst sagen sie, wie jetzt, Mirko Wirsch, hier steht aber Mirko Stefan Wirsch, sind Sie die Person? Also, das ist mein Zweitname. Aber von dem her, krass, aber genau, das, schön, dass es dann trotzdem geklappt hat, ja, definitiv.
Es gab einige Stoßgebete, ja.
Und was war so dein, so ein Moment, wo du zurückblickst und sagst, oh, das war schwierig, das war, war jetzt nicht gut, hat Scheiße gemacht oder so, wo du denkst, okay, aus dem Fehler werde ich lernen oder muss ich lernen? Gab's das auch?
Ja, 100%. Das gibt's sehr, 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 sehr oft. Also wenn ich mir jetzt Spiele von vor 4 oder 5 Jahren anschaue, dann denke ich mir manchmal so, um Gottes Willen, wie konntet ihr den ans Mikrofon lassen? und aus diesen Momenten habe ich natürlich gelernt, dass es jetzt nicht mehr so ist. Aber es gibt gar nicht diesen einen Moment, wo ich komplett daneben lag. Aber es gibt so Momente, ich hatte einmal gleich zu Beginn meiner Karriere ein Spiel, das war Turbine Potsdam gegen den ersten FC Köln, U17 weiblich, ich glaube, Halbfinale um die deutsche Meisterschaft und da gab es ein Elfmeterschießen. Und ich hatte vergessen, im Trubel mir Notizen zu machen, welcher drin war und welcher nicht. Und das war zum Beispiel was, was ich sehr bereut habe, weil ich danach also nicht so richtig darauf eingehen konnte, ob das jetzt der Entscheidende ist oder nicht. Man vergisst das dann da auch in dieser Schnelligkeit eines Elfmeterschießens. Und das habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, das anders zu machen. Oder auch, ja, das passiert im Basketball ab und zu mal, weil das Regelwerk sehr diffizil ist, dass man dann da daneben liegt. Und also ich hatte es jetzt vor kurzem erst, dass ich einen Trainer kritisiert hatte, warum er da die Challenge nicht genommen hatte. Und habe danach relativ viele Zuschriften bekommen, dass er die gar nicht nehmen konnte, weil das die Regeln nicht hergegeben hat. Da lag ich daneben. Das hat mich sehr geärgert, weil ich eigentlich zumindest von mir sagen würde, dass ich regelfest bin. Und dann, dass dir so einer durchgeht und du dann jemanden quasi öffentlich kritisierst für was, was eigentlich mein Fehler war und gar nicht seiner. Und das hat mir so ein bisschen leid getan danach. Ich bin auch zum Trainer hingegangen. Man ist ja beim Basketball noch vor Ort. Hab mich dafür entschuldigt und war auch alles super in Ordnung. Er hat es mir gar nicht krumm genommen. Aber das hat mich richtig geärgert und gewurmt und hat mir nochmal gezeigt, hey, du musst da wieder ran an die ganze Sache.
Das kann ich verstehen, ja. Dass das, gerade wenn man von sich selber überzeugt ist, man ist da sattelfest und dann passiert einem sowas, dass dann das selber einwurmt, das ist absolut verständlich. Cool, dass der Trainer das locker genommen hat, mehr oder weniger, als hätte ich auch anders rumkommen können, heutzutage mit Social Media und so, ne? Apropos Regeln, wenn du es schon ansprichst. VAR, deine Meinung? Gut, schlecht? Diese Frage habe ich jetzt den Sportjournalisten, Sportkommentatoren, die ich hier im Podcast schon hatte, auch gestellt. Also einen Herrn Reif, auch einen Jonas Friedrich. Und unterschiedliche Meinungen bzw. Richtungen und Argumente gehört. Für mich ist es so, wenn ich mit meinen Freunden und mit meinen fußballverrückten Leuten rede, dann sagen die meisten, das ist eine Katastrophe, es macht den Sport kaputt, es zerstört die Reinheit, die Roheit des Moments des Fußballs. Verstehe ich alles, aber ich halte dann halt dagegen, ja, das kann sein, aber es macht den Sport oder den Fußball konkret halt irgendwo durch, glaube ich, auch fairer. Weil gerade bei Abseitssituationen, gerade bei schwierigen Situationen, dann kann sich der Schiedsrichter das nochmal, kann und eigentlich sollte, sich das wieder angucken und hat dann die Zeit. Auf der anderen Seite sagt ein Urs Meier, Ex-Schiedsrichter, hier im Podcast, auch ein Schiedsrichter muss oder sollte eine Situation auf dem Feld direkt bewerten, direkt wenn es passiert, weil die Videobilder verfälschen es, wenn du es immer wieder siehst und in einer Slow-Mo und macht es vielleicht dramatischer, als es ist. Also eine breite Meinungsmasse, was ist deine?
Ich schwimme da genau mit. Also gut, aber schlecht. Bin bei deinem Argument. Ich finde auch, dass es den Sport fairer macht. Ich hatte jetzt neulich erst wieder ein Spiel, in dem ein Verteidiger recht rüde reingegangen ist und im ersten Moment sah es aus, als hätte er ihn komplett weggetreten. Chiri zieht sofort die rote Karte und kriegt dann aber ein Kommando aufs Ohr, geht raus, guckt sich's an und du siehst, der trifft ihn überhaupt nicht. Es sieht übel aus, aber er trifft ihn gar nicht. Der Spieler hat das sehr gut der Offensivspieler sehr gut aufgenommen und viel draus gemacht. Auf keinen Fall eine rote Karte, sondern gelb. Der Schiedsrichter geht hin, nimmt die rote Karte zurück, zeigt die gelbe. Und da habe ich mal wieder gedacht, Mensch, gut, dass wir den VAR haben. Schlecht deswegen, weil es bisher für mich schlecht gelöst ist. Weil erstens die Entscheidungshoheit sich verschoben hat. Und das darf eigentlich nicht sein. Häufig verlassen sich die Schiedsrichter darauf, dass sie noch ein Backup haben. Und diese Denke, das gefällt mir nicht wirklich. Ich würde mir wünschen, dass so entschieden wird wie früher. Da habe ich manchmal nicht das Gefühl, dass da wird lieber mal nochmal einen Moment länger gewartet, um dann das Kommando aufs Ohr zu bekommen. Doch, war doch anders. Also da würde ich mir wünschen, dass die Entscheidungsfreude der Schiedsrichter die ist, die sie früher hatten. Ich meine, man kann das verstehen, dass es nicht so ist, weil sie natürlich schneller auch gerügt werden, weil man das öfter sieht dann, dass sie dann vielleicht falsch lagen und so weiter und so fort. Verstehe, wo es herkommt. Trotzdem muss ich das ändern und die Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung muss auch ändern. Mhm. Auf jeden Fall. Also gerade die halbautomatische Abseitserkennung hat da einen riesen Vorteil jetzt schon gebracht mittlerweile. Ich glaube, bei Foulentscheidungen, ja, wenn er da 3 Minuten steht und sich das Ding anguckt, dann frage ich mich auch, ja, dann leg dich halt fest, du musst dich eh für A oder B entscheiden. Und Schiedsrichterregeln sind nicht schwarz oder weiß in den allermeisten Fällen, sondern es sind einfach Graubereiche. Und wenn du in dem Graubereich unterwegs bist, dann musst du trotzdem die Entscheidung treffen. Also Schnelligkeit, um es für den Zuschauer wieder attraktiver zu machen. Ich finde, das ist ein großes Thema, woran gearbeitet werden müssen. Grundsätzlich sehr gut, es bringt den Sport voran, bin ich voll bei dir. Aber es muss schneller gelernt werden, was auch für den Zuschauer Attraktivität mit sich bringt. Und das ist eben dieses Auf und Ab im Spiel und nicht, ich muss jetzt 4 Minuten auf eine Entscheidung warten.
Absolut, sehe ich genau auch so wie du. Vielleicht ist auch ein Punkt, dass was noch fehlt zu dem Ganzen, dass man das auch sieht, also in den Stadien. Als Zuschauer siehst du es, weil es eingeblendet wird, was der Schiedsrichter dann sich anguckt. Aber in den Stadien siehst du es halt nicht. Da siehst du nach meinem Wissen einfach nur, okay, VAR wird groß eingeblendet, es gibt eine VAR, der VAR schaltet sich ein, aber dann nachher, was der Schiri da sieht, sehen die Zuschauer da nicht. Und das wäre vielleicht auch noch ein Schritt, der wichtig wäre für Transparenz, für zum Verständnis und dass sich jeder auch im Stadion, der will, sich das angucken kann.
Ja, ich halte dagegen, im Basketball gibt's das, da wird das immer auf der großen Leinwand gezeigt, da ist IRS-Einsatz, aber es ist am Schluss dasselbe, Instant Replay. Und es ist nicht so, als dass es da zu mehr Verständnis führen würde bei den Zuschauern. Auch nicht, dass die deswegen geduldiger wären oder sonst irgendwas. Selbst klare, richtige Entscheidungen von den Schiedsrichtern werden trotzdem mit Pfiffen gutiert, werden trotzdem nicht verstanden vom Publikum. Also man ist, du hast recht, man ist vielleicht eher Teil des Prozesses dann im Stadion, aber so richtig voranbringen und vor allem für mehr Verständnis wird es, glaube ich, nicht sorgen, weil der Fußballfan einfach zu emotional Fußball schaut und die Grauzone immer zu seinen Gunsten ausgelegt haben möchte.
Genau.
Die Schwarz- und Weiß-Zone zu seinen Gunsten ausgelegt haben möchte. Also von daher, ich glaube nicht, dass es da einen riesengroßen Unterschied geben würde, wenn es im Stadion gezeigt werden würde.
Ja, klar. Also da bin ich auch bei dir. Ich glaube, es würde wenig geben, wenige Leute geben im Prozentsaal im Stadion, die sagen, oh, danke, jetzt sehe ich es richtig. Sondern die allermeisten würden einfach sagen, Alter, jetzt entscheide ich und zwar für meine Mannschaft. Das war ein Elfmeter oder das war kein Elfmeter. Kukurella lässt grüßen aus AEM. Stimmt, ja. Thema Handspiel. Was natürlich auch schwierig ist, ne? Also, wenn ich mit Leuten rede über das Handspiel, ich gucke mir praktisch jeden Samstag die Konferenz an und sonst auch Fußballspiele, ich spreche dann mit Leuten drüber und wenn dann irgendein Handspiel passiert, dann sage ich meinen Leuten, hey, der Schiri ist die ärmste Sau in dem Moment, weil er muss jetzt was entscheiden, er hat es Millisekunden gesehen, wenn er es überhaupt gesehen hat und jetzt hat er zwar den VAR, aber trotzdem muss er am Schluss entscheiden für etwas, was er Millisekunden nur gesehen hat, ne? Und deswegen, und Handspiel finde ich noch schwieriger als, nein, nicht schwieriger, aber emotionaler fast, als jetzt Abseits oder Foul oder sowas. Naja, ist ein weites Feld. Wo ich dich gerne auch noch ein paar Sachen fragen würde, weil mich das echt auch fasziniert und auch begeistert hat, dass du im E-Sport-Bereich kommentierst, beziehungsweise bist. Wie bist du da hingekommen und vor allem, was ist der große Unterschied als Sicht des Kommentars, wenn du E-Sport kommentierst, als den echten Sport, den echten Fußball, den echten Basketball?
Der elementarste Unterschied ist der, dass die Spieler immer die gleichen sind, also auf dem Spielfeld, die man halt so kennt, aber die Spieler hinter der Konsole eigentlich sind die diese Spieler steuern. Also es geht viel weniger darum, Stories zu den einzelnen Spielern auf dem Feld zu erzählen, sondern es geht viel mehr darum, und das hat natürlich auch die Schnelligkeit des Spiels irgendwie so mit dabei, dass du nah dran bleibst am Spiel, dass du eher interpretierst, was gerade passiert, was passieren kann, dass du auch etwas mehr ins Beschreiben kommst, als in diese übergeordnete Perspektive, weil du halt auch kaum Nahaufnahmen hast, wo du mal auf den Spieler eher eingehen kannst oder auf den Coach oder sowas. Also das ist eigentlich, dreht sich viel mehr um den Spieler hinter der Konsole, als um die Spieler auf dem Bildschirm. Das ist das eine große Thema. Und das andere große Thema ist natürlich, dass das, wie gesagt, viel schneller ist und sich dadurch extrem vom Fußball unterscheidet, auch im Kommentar, weil du natürlich so viel näher dran bist und viel schneller reagieren musst. Keine Stories zu den Spielern. Ich meine, jeder kennt dann Cristiano Ronaldo, aber ob der jetzt in den letzten 10 Spielen 10 Tore geschossen hat oder nicht, spielt da halt gar keine Rolle. Mhm. So. Und da ist die Vorrecherche nur insofern wichtig, dass du eher die Meta des Spieles kennst, also was funktioniert nicht, als dass du tatsächlich auf das Fußballerische so richtig eingehst. Und auf der anderen Seite, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe mich selbstständig gemacht und habe geguckt, also es ist ja so, in den großen Sendern gibt dir erstmal als Newbie keiner eine Chance. Also ist, du kommst da als Neuer an, willst irgendwie extern mitarbeiten, als freier Mitarbeiter und sagst, hey, ich bin der und der, ich habe die Erfahrung aus DFB-TV, ich habe bisher U19 Bundesliga gemacht, dann sagen die allermeisten, yo, dann machen wir noch ein bisschen Erfahrung, wir würden dir die Chance ungern geben. Verstehe ich auch, weil die müssen natürlich ein Produkt verkaufen, egal ob es im Pay oder im Free-TV ist, aber die müssen am Schluss ein Produkt verkaufen, das sehr gut ist. Und sie können sich auf niemanden verlassen, wo sie nicht wissen, wie gut dessen Qualität ist.
Klar.
Ganz klare Rechnung. Also musst du irgendwie gucken, dass du über die Runden kommst und Live-Zeit bekommst, Erfahrung sammelst, dass du eben nicht nur sagst, ich habe jetzt zweimal U19 Bundesliga kommentiert, könnte ich wieder bitte bei euch bei Sky anfangen oder so. Da sagen die, nein, kannst du nicht. Und entsprechend musst du natürlich gucken, und ich habe das immer als Training genutzt. Also habe ich mich umgeschaut, wo kann ich meine Skills im Fußballkommentar ausbauen und trotzdem Live-Zeit generieren, auch wenn es bei keinem großen Sender ist. Und habe dann ein bisschen rumgegoogelt, habe dann direkt eine Firma gefunden, übrigens aus der Schweiz, die eSport Event GmbH. Mhm. Liebe Grüße gehen raus. Die Turniere anbietet im eSport. Und das hat mir natürlich auch sehr geholfen damals, weil gerade während Corona alles gestoppt hat, nur der E-Sport eben nicht. Der ist erst so richtig durch die Decke geschossen, weil das jeder von zu Hause aus spielen konnte.
Genau, ja.
Also habe ich mich dann dahinter geklemmt, habe denen geschrieben, habe Kontakt gesucht und wir haben dann auch recht fix zusammengearbeitet und habe das bis heute nicht aufgehört. Und die sind sehr froh, dass sie mich haben. Jetzt mittlerweile Sky und RTL-Kommentator, der für sie quasi ihre macht, also für den Normalo, der Bock hat, E-Sport zu zocken, wird dann von einem Sky- und RTL-Kommentator kommentiert und für mich macht es natürlich auch nach wie vor total viel Spaß und wenn ich da mal Zeit habe, dann mache ich das unheimlich gerne. Immer noch, aber am Anfang war es eben so, um viel Erfahrung zu sammeln und um eben nebenher lernen zu können, die Sprachvielfalt zu erweitern, Situationen besser bewerten zu können, treffender Dinge zu sagen in kürzeren Sätzen, all das, was man braucht am Schluss als Fußballkommentator. Und so habe ich da quasi meine vielen Erfahrungen ebenfalls gesammelt, die mir dann geholfen haben, jetzt ein guter Fußballkommentator zu sein.
Zockst du selber auch?
Ich habe lange gezockt. Ich habe übrigens ist daraus auch unter anderem mein Berufswunsch entstanden.
Ja, cool, ja.
Mit FIFA 98 angefangen. Mein Cousin hat mir das ausgeliehen.
FIFA 99.
Sehr gut. Bin dann da voll eingestiegen und meine Mutter erzählt immer, dass sie heimgekommen ist von der Arbeit und sie dachte sich, was ist da oben los, ob es da Streit gibt, aber ich saß nur vor dem PC, hab gespielt, den Kommentator ausgemacht oder den Ton ausgemacht und selbst kommentiert.
Geil, geil.
Und hab das durchgezogen bis so 2023, FIFA 2023 war das Letzte, was ich so richtig intensiv gespielt habe, weil mir einfach die Zeit dafür fehlt. Mhm. Es ist einfach so, dass ich habe über 80 Spiele in der Saison, die natürlich auch vor- und nachzubereiten sind, plus ganz viele andere Side-Hustles mit Podcasts, den ich auch selber habe, Podcast-Einladungen, wie jetzt von dir netterweise und von anderen Themen und Projekten eben, die viel Zeit fressen und da bleibt fürs Zocken dann ganz wenig. Zum Leide meiner Kumpels, die sich immer wieder darüber beschweren, dass ich nicht mehr mit ihnen am Start bin, weil es mir auch super viel Spaß gemacht hat, aber ich habe eine PlayStation 5 unten stehen, die habe ich seit einem Jahr nicht mehr benutzt, leider.
Ja, ne. Das kommt mir bekannt vor, ich zocke seit, wie gesagt, auch seit FIFA 99, glaube ich, regel habe ich jedes FIFA mir gezogen, jedes, auf jeder Konsole. Die PlayStation 5 habe ich jetzt noch nicht, habe ich gesagt, da warte ich mal noch, bis vielleicht der Preis runtergeht. Noch ist für mich in Ordnung mit der PS4, aber ich habe das mit mir selbst beigebracht sozusagen, weil eben mit ist ein bisschen schwierig mit einer Hand und das war eben das selber beizubringen, hinzusetzen und wie kann ich das mit einer Hand machen, mit anderthalb Händen sozusagen und es war und ist immer wieder faszinierend, wenn ich zum ersten Mal gegen jemanden zocke, der mich vorher noch nie zocken sehen hat. Ich kann mich erinnern, zu Studienzeiten 2014, 15 in Winterthur, dann etc. Da haben wir irgendwann mal so ein Zock-Event gemacht beim Kumpel zu Hause, Kommilitor zu Hause. Und dann haben wir angefangen zu zocken und dann habe ich gegen ihn gespielt. Und ich glaube, die ersten 10, 15 Spielminuten hat er nicht wirklich gespielt, weil er die ganze Zeit rüber geguckt hat und geguckt hat, Alter, wie machst du das? Was? Wie zur Hölle? Wie geht das? Also ich echt, ich finde es sehr nett, sehr lieb, auch lustig und so, aber ja, momentan komme ich auch eher weniger dazu. Muss auch dazu sagen, dass ich Ultimate Team nicht mehr mache, online zocken nicht mehr, weil es ist mir zu blöd, um ganz ehrlich zu sein, weil ja, das teilweise einfach nur Gespiele ist oder Gedribble. Und wenn du dann mal 2-3-0 führst, wird abgebrochen oder sonst was. Also wenn ich zocke, dann mache ich mittlerweile so, dass ich Karrieremodus mache.
Absolut.
Karrieremodus und ich lasse spielen. Ich gucke es mir dann einfach an, ich lasse spielen. Auswechslung und so. Ich spiele sogar selber ganz, ganz selten und kümmere mich nur noch um Transfers, Jugendspieler aufbauen, Mannschaft nach vorne bringen und so. Das macht mir mittlerweile viel, viel mehr Spaß als das Zocken alleine, ja.
Das hat mir früher auch immer so viel Spaß gemacht. Ich habe auch während meines Studiums sehr viel gespielt, aber fast nur Karrieremodus, weil es so viel Bock gemacht hat, mit dem FC Vaduz die Champions League zu gewinnen, so kleine Teams irgendwo aus der dritten englischen Liga aufzubauen, bis in die Premier League hoch. Da habe ich auch Stunden, Tage, Wochen wahrscheinlich meines Lebens damit verbracht. Hat mir großen Spaß gemacht. Übrigens, wo du sagst, ich habe auch mit Niklas Luke ins Land, weiß nicht, ob du den kennst. Sportler, der im Rollstuhl sitzt, die Knochenkrankheit hat, aber einer der besten Content-Creator, die EAFC so hat in Deutschland, ist. Mit dem habe ich auch viele, viele Events zusammen gemacht, moderiert, interviewt. Hat immer riesengroßen Spaß gemacht und das auch immer so, dass die Leute denken, ja, jetzt kommt da jemand im Rollstuhl, der nicht besonders groß gewachsen ist und Niklas hat sogar zum E-Sportler geschafft, also brutal, brutal stark, was der macht. Liebe Grüße gehen an der Stelle raus. Der ist beim VfB Stuttgart aktuell Content Creator und stellt eben die Mannschaft zusammen und ist da aus dem Profibereich zumindest spielerisch ein bisschen raus, aber baut das Ganze dem her noch auf. Also ziemlich krass. Habe ich immer allergrößten Respekt davor. Vor Leuten, die sich von Handicaps einfach nicht stoppen lassen. Finde ich mega krass.
Ja, aber ich absolut. Also ich kann das auch, ich habe das auch erlebt. In 7, 8 Jahren, als ich bei den Paraplegikern Ski Alpin mitgefahren bin, den Schweizern, habe ich ganz viele extrem nette und herzensgute Menschen kennengelernt, die für den Sport gebrannt haben, den sie gemacht haben, die die verschiedensten Einschränkungen, Behinderungen haben. Im Rollstuhl oder ein amputiertes Bein, amputierter Arm, sehbehindert, und wenn du dann die Leute da siehst, wie die trotzdem die Berge runterdonnern, das Krasseste war für mich zum Beispiel das erste Mal ein Rennen, Schweizer Meisterschaften, war ich dabei, und dann hast du zum ersten Mal gesehen, wie ein Mensch mit einer Sehbehinderung auf den Skiern da runterfährt, mit dem Guide, und du hörst dann einfach nur links, 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 rechts, 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 und du siehst, dass er quasi der Stimme folgt, und wie er das macht, ist faszinierend, unglaublich. Und ich habe es gerade gestern, glaube ich, oder so, gerade jemandem erzählt. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich das allererste Mal auf dem Berg oben stand mit dem Team, und neben mir stand oder saß einer im Rollstuhl in diesem Monobob, und daneben, glaube ich, jemand, der nur auf einem Ski gefahren ist. Und die sind dann da runtergefahren. Und ich habe dann gedacht, Alter, also, wenn die das können, mein Junge, du hast zwei Beine. Das eine geht zwar noch nicht so richtig, aber du hast zwei Beine und zwei Arme, fahr da runter. Und das bringt dir einfach auch einen Perspektivwechsel. Mit diesen Leuten dann zu reden. Ich habe für diesen Podcast eine Folge aufgenommen mit einem guten Kumpel aus den damaligen Zeiten, Thomas Pfiel, auf Schweizerdeutsch. Der ist bis vor 2 Jahren aktiv gefahren, Olympia, Paralympic, Weltmeisterschaften und so weiter und so Weltcup, und hat die gleiche Beeinträchtigung, Behinderung wie ich, nur auf der anderen Körperseite. Und über den habe ich ein Porträt geschrieben, war unterwegs und so weiter. Und der hat auch unglaubliche Dinge erzählt, wie er das meistert. Und das ist wirklich allergrößten Respekt.
Auf jeden Fall. Ich habe eine Reportage geschrieben für ein Basketballmagazin über eine Unified-Mannschaft. Das heißt also, es gibt ja die Paralympics und es gibt die Special Olympics.
Genau,
Die
ja.
Special Olympics sind für Menschen mit geistiger Behinderung oder Mehrfachbehinderung. Und in Stuttgart, hier bei mir ums Eck, gibt es eine Mannschaft, die quasi für die Special Olympics ein Team bildet. Und zwar Unified bedeutet, das Spielen drei Menschen mit Behinderung und zwei Menschen ohne Behinderung im gleichen Team. Alle sind gleichberechtigt, alle Punkte zählen gleich. Und ich war bei denen im Training. Ich bin selbst Basketballer, also habe lange Zeit meines Lebens Basketball gespielt und war bei denen im Training und habe gedacht, komm, ich trainiere mal mit, ich probiere das mal aus, wie das bei denen im Training ist. Und ich war schwerstens beeindruckt, wie Menschen mit Einschränkungen, ohne Einschränkungen, wie das funktioniert, wie die Basketball spielen können, was ja eine anspruchsvolle Sportart ist, was das Sehen angeht, was das Körperliche angeht, was die Koordination angeht. Es war beeindruckend, wirklich Wahnsinn. Die haben sich dann auch für die Special Olympic World Games in Berlin qualifiziert und da war ich dann auch vor Ort, habe mir dort alle möglichen Sportarten angeschaut, aber hauptsächlich natürlich Basketball und 3x3, aber auch Radfahren, Fußball, Hockey, alles, was es dort gibt. Absolut beeindruckend. Wirklich, da haut's dich vom Hocker. Da kann mir jeder Profisportler, weiß ich nicht, was erzählen, aber das ist nochmal vier Stufen drüber. Also wirklich, das ist unfassbar, unfassbar.
Und umso trauriger, plakativ gesagt, oder ja, trauriger ist es, dass der Behindertensport an sich zu wenig, bis heute zu wenig medialen ja, Aufmerksamkeit bekommt.
Absolut.
Wenn ich mich zum Beispiel im Wintersport angucke, ich kenne nur von den Österreichern, am ORF, dass die ab und zu mal Weltcup von den Skifahrern und Skifahrerinnen übertragen und so. Und sonst sind es einfach alle 4 Jahre oder alle 2 Jahre die Olympischen Spiele im Sommer oder Winter. Und dann ist es dazu, also ich möchte niemanden zu nahe treten oder so und auch nicht zu fest kritisieren, aber ich finde es das dann auch fast schon als heuchlerisch fast, wenn man dann sagt, oh, jetzt müssen wir alle gucken und guck da rein, weil das ist so genial. Und klar, das stimmt alles, aber wenn das wirklich so genial ist, warum hat es dann keine, bis heute, wir sind im Jahr 2025, keine Möglichkeit, dass nicht nur auf Streaming-Plattformen wie YouTube oder Eurosport gezeigt wird, sondern auch in einem linearen Fernsehen Platz findet? Und das finde ich einfach schade, weil die Leute, die Sportler, die hätten das so dermaßen verdient, und ich glaube, es würde auch sehr, sehr viel verändern, was das Monetäre angeht, was das Verdienmöglichkeiten von diesen Sportlern angeht, weil das ist auch ein Bereich, den ich bei Thomas Piehl angesprochen habe. Ich habe meine Diplomarbeit über ihn geschrieben, weil ich wusste damals, das ist auch schon mir 8 Jahre her, 7, 8 Jahre her, dass er irgendwann aufgehört hat, nebenbei zu arbeiten und voll auf den Sport gesetzt hat. Und der Ski-Alpin-Bereich ist ja schon bei den nicht behinderten Menschen schwierig, da wirklich Geld zu verdienen, wenn du nicht top, top, top bist. Und im Behindertensport habe ich gedacht, das wird dreimal so schwierig sein. Und war sehr spannend auch zu hören von ihm, warum er das gemacht hat und wie er es macht. Aber eben, wenn es die mediale Aufmerksamkeit steigern würde, dann würde das sehr viel in vielen Bereichen diesen Behindertensport helfen, und sie hätten es verdient, jeder einzelne von ihnen.
Bin ich 100% bei dir, absolut.
Ja. Was hast du noch für Ziele, berufliche Ziele? Was willst du noch erreichen? Hast du mir irgendwas gesagt, ey, ich will mal ein WM-Finale unbedingt dahin, ich will Olympische Spiele, ich will Champions League-Finale, ich will auch so einen Götze-Götze-Mach-ihn-Mach-ihn-Moment haben, oder hast du das dir vorgelegt oder hast du gesagt, ich nehme, was kommt, und mal sehen?
Ja, das ist ja wie vorhin schon beschrieben, schwierig. Es liegt nicht in meiner Hand,
Genau,
nicht
es ist
allein in
schwierig,
meiner Hand.
genau, ja, klar. Ja.
Das Einzige, was in meiner Hand liegt, ist qualitativ so gut zu werden, dass die Leute irgendwann oder die Sender irgendwann nicht mehr an dir vorbeikommen. So, das ist eigentlich mein Hauptziel. Mein Ziel war es immer, mit meinem Traumberuf Geld verdienen zu können, und zwar so viel, dass ich über die Runden komme. Ich bin kein materieller Mensch, ich brauche keine Rolls-Royce vor der Tür stehen oder sonst irgendwas, dicke Uhren, brauche ich alles nicht. Was mir wichtig war, ist, dass ich mein Leben lang, hoffentlich mein Leben lang, Spaß in meinem Beruf haben kann. Und deswegen habe ich mich für diesen Beruf entschieden. Dass ich jetzt in dem Beruf überhaupt arbeiten kann, ist schon eigentlich 99% der Zielerfüllung, die ich jemals hatte, dass ich damit Geld verdienen darf. Ich schaue Fußball, ich schaue Basketball, ich erkundige mich, ich lese Kicker auf Arbeitszeit, sage ich immer. Sehr viel besser kann es eigentlich nicht werden.
Definitiv.
Nur, was ich jetzt machen kann und was in meiner Hand liegt, ist, dass ich meine Qualität steigere. Mit Hilfe von anderen Menschen, mit Selbstanalyse, mit selbstkritischem Beobachten der Situation, aber natürlich auch mit externen Dienstleistungen, die man sich einkauft, mit einem Coach, mit dem man arbeitet zum Beispiel und so weiter und so fort. Das kann ich machen. Und das ist mein großes Ziel, immer besser zu werden. Jahr für Jahr durch die Erfahrung und durchs Weiterkommen mit in der Beschäftigung mit mir selbst weiterzukommen, besser zu werden, besser zu werden, besser zu werden, immer höchste Qualität abzuliefern, in meinem Spektrum die höchste Qualität. Wenn ich das schaffe, dann kommt der Rest
von allein.
Also es ist ein bisschen phrasenschweinmäßig, aber es ist tatsächlich so, wie ich es lebe, weil natürlich wünscht man sich, ein WM-Finale zu machen. Natürlich wünscht man sich, als Basketballer ein Euroleague-Finale zu machen. Natürlich wünscht man sich, die Olympischen Spiele mal begleiten zu können. Gar keine Frage. Das ist alles, was Wünsche sind. Aber es sind keine konkreten Ziele, weil es nicht greifbar ist, weil es nicht in meiner eigenen Hand liegt, weil ich nicht bei dem Sender zum Beispiel bin, der gerade die Rechte hat. Du kannst der Beste der Welt sein, blöd gesagt, aber wenn dein Sender nicht die Rechte hat und du das Gesicht dieses Senders bist, wird kein anderer Sender auf dich zukommen und sagen, mach doch bitte für uns das WM-Finale. Aber musst auch nichts anderes machen, nur WM-Finale. So realistisch muss man auch sein. Deswegen sind das keine konkreten, keine realistischen, keine greifbaren Ziele, sondern es ist eher diese Qualitätssteigerung an allen Ecken und Enden, immer so ein kleines Bausteinchen mehr oben drauf setzen. Und was kommt, das kommt. Wie gesagt, ich habe jetzt schon 99% meiner Ziele erfüllt.
Schön.
Und bin auch sehr stolz, ja.
Das ist sehr, sehr schön, dass du das so sagen kannst. Und du hast dir selbst erarbeitet. Ich meine, das ja auch, bist das Risiko der Selbstständigkeit gegangen und wurdest dafür belohnt. Das ist sehr, sehr lobenswert und vorbildlich, ja, absolut. Ich habe 1, 2 Leitsprüche, Motivationssprüche, die mich mein Leben begleitet haben, ob es jetzt beruflich oder privat ist, die mir auch vor allem in schwierigen Zeiten Kraft gegeben haben oder Kraft geben. Hast du auch sowas? Also irgendwas, ein Zitat, ein Spruch, irgendwas in der Art, wo du sagst, nach dem kann, will ich in verschiedenen Situationen leben oder mich wieder aufziehen oder so?
Habe ich nicht so richtig. Ich bin ein grundpositiver Mensch und versuche überall immer das Positive zu sehen. Alles im Leben hat 2 Seiten und ich versuche immer, selbst wenn ich die negative Seite zu spüren bekommen habe, die positive irgendwie zu sehen, versuche häufig auch einen Perspektivwechsel anzunehmen, wenn ich Sachen nicht verstehe oder Entscheidungen nicht verstehe, wie fühlt sich derjenige, der die Entscheidung getroffen hat oder wie kann es dem ergehen? Das hilft mir häufig, Sachen besser zu verstehen und dahinter zu kommen. Ich bin unheimlich dankbar, das ist auch so ein Trend aktuell, irgendwie jeder ist dankbar für alles, aber ich bin tatsächlich dankbar für meine Familie, für mein Umfeld, für alle, die ich irgendwie bei mir haben, die mich unterstützen, weil das so ein schönes Miteinander ist. Hat aber natürlich auch immer damit zu tun, dass man daran arbeitet. Und zwar jeder davon. Also es ist nicht Gott gegeben und man hat das halt oder man hat es nicht, sondern das liegt ganz vieles auch an einem selber, dass man so ein Umfeld hat. Und dessen muss man sich auch mal wieder bewusst werden. Wenn es jetzt um den Job geht oder insgesamt im Leben, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man immer lernbereit bleibt, dass man immer sagt, ich will mich weiterentwickeln. Selbst wenn du mal irgendwie ein blödes Gespräch führen musst oder so, es bringt dich am Schluss in deinem Leben weiter, weil du beim nächsten blöden Gespräch vielleicht eher abschätzen kannst, was besser oder schlechter laufen könnte. Wenn es ums Berufliche geht, ich habe mir so ein paar Zettel aufgehängt, die ich immer sehe, also direkt hinter meinem Bildschirm. Und auf dem einen steht, erinnere dich an das Warum. Und das Warum ist stark unterstrichen. Und dann steht drunter Hashtag Traumjob. Also warum habe ich das Ganze angefangen? Warum bin ich da überhaupt hingegangen? Und das ist einfach, ich habe das voll oft auch, wenn du 80 Spiele hast pro Saison, dann hast du nicht auf jedes einzelne Spiel am Dienstag Bock, dich vorzubereiten auf Donnerstag oder sowas. Wenn du dann ein Spiel hast, keine Ahnung, das nicht besonders gut klingt, du hast irgendwie 5 Spiele die Woche, dann gibt's schon mal den Moment, dass du dir denkst, boah, weiß ich nicht, ob ich jetzt random Namen rausgepickt, Sparta Prag gegen IF Elfsborg aus Schweden machen muss. So. Aber was mich als Kind immer begeistert hat, wenn ich das Kicker-Sonderheft vor der Saison bekommen habe,
oh ja.
Dass ich diesen Ich wollte das alles wissen, was da drin spielt. Ich hatte so Bock, die Mannschaften zu entdecken. Wer spielt jetzt wo? Warum spielt der wo? Was ist das eigentlich ein Verein? Wo kommt der her? Wann wurde der gegründet? Wie sind die Fans? Das hat mich alles immer mega reingezogen und hat mich immer begeistert. Und wenn ich solche, ich sag mal, graueren Momente habe in der Woche, da wo ich sage, oh, jetzt schon wieder das nächste Spiel und weiß ich nicht so genau, die gewinnen doch da eh 4-0, dann erinnere ich mich daran und lese das nochmal, erinnere dich an das Warum und dann entdecke ich auch sehr schnell immer meine kindliche Freude zurück und freue mich dann sehr, rauszufinden, dass der IF Elfsborg jetzt seit neuestem nicht mehr im 4-3-3, sondern im 4-2-3-1 spielt und mit einem neuen Trainer, der einen ganz anderen Ansatz und da kommst du wieder rein und dann bist du plötzlich wieder da und es kitzelt und kribbelt überall und du hast richtig Bock auf dieses Spiel. Also das hilft im Beruf immer.
Ja, da, das ist mega, mega cool. Dass man merkt deine Freude, wenn du jetzt davon erzählst und wie du es erzählst. Und das ist, wenn man das machen darf, was man, für wenn man so brennt und dafür auch noch Geld bekommt, das, also besser geht's ja nicht. Oder? Und,
absolut. Absolut. Ich denke immer, andere Menschen müssen irgendwie Getränkekisten schleppen oder das Buch aus dem fünften Stock oder sonst irgendwas und kriegen dafür weniger Geld als ich, der tatsächlich sein Traum leben darf, Fußball gucken darf. Also das ist so ein krasses Privileg und das muss man sich auch immer wieder bewusst werden, was man da eigentlich machen darf, dass es alles andere als selbstverständlich ist.
Eine letzte Frage habe ich, weil ich bei Sky Schweiz kommentierst du, kannst du Schweizerdeutsch?
Nein.
Verstehst du Schweizerdeutsch?
Ich verstehe es, ich versuche es zu verstehen.
Also wenn ich jetzt mit dir über Schweizerdeutsch rede, dann würde ich es ein bisschen verstehen, oder? Eher schwierig.
Genau. Dadurch, dass ich aus Süddeutschland komme, ist es nicht ganz so weit weg von dem Akzent, den ich hier gewohnt bin. Aber es ist, fällt mir schon schwer, vor allem, weil es ja in der Schweiz auch verschiedene Akzente gibt.
Alle 3 Meter gefühlt, genau, ja, ja.
Wäre verstehen. Aber insgesamt, nee, es ist gefordert, Hochdeutsch zu sprechen und entsprechend passt das in dem Zusammenhang sehr gut. Also Hochdeutsch ist da die Sprache der Wahl und entsprechend kann ich dann auch in der Schweiz kommentieren. Das macht auch großen Spaß übrigens, weil man da auch nochmal die Perspektive ein bisschen ändern kann. Eben aus Schweizer Perspektive nochmal gucken kann, hey, wer spielt eigentlich wo, ist bei Bologna ein Schweizer dabei? Ah, da sind total viele Schweizer dabei. Mensch, ja, das läuft aber voll gut. Wie ist Remo Freuler in dieser Saison? Wie ist Michel Ebischer in dieser Saison? Und so weiter und so fort. Du versuchst dann so ein bisschen auf die zu drehen auch, was natürlich nochmal eine andere Perspektive mir gibt, wie jetzt nur aus deutscher Perspektive. Und das macht mir auch großen Spaß und ist natürlich umso schöner, wenn man da so ein paar Geschichten dann mehr erzählen kann.
Ja, ich habe auch schon eine Podcast-Folge aufnehmen dürfen mit Marco Vucu.
Oh, und,
auch auf Schweizerdeutsch tatsächlich. Hat auch gesagt, das ist ein Traumjob, das ist mega, das macht, dass das machen darf und so. Und Herr Reif hat erwähnt oder gesagt, dass er es eigentlich schon ein paar Mal seinen Kollegen gesagt hat da in der Schweiz, warum lasst ihr oder warum müssen die Schweizer Kollegen Hochdeutsch kommentieren? Das ist für sie eine Fremdsprache. Lasst sie doch Schweizerdeutsch kommentieren. Das wäre einfacher. Sehe ich absolut auch so. Ich glaube nur, dann, wenn du es Schweizerdeutsch machst, ist es vielleicht in der gesamten Schweiz schwieriger dann zu verstehen. Wenn du dann in Tessin bist oder in der Westschweiz oder so, dann ist Deutsch einfach besser. Aber absolut. Also hätte auch seinen Reiz, so auf Schweizerdeutsch zu kommentieren, weil du hast natürlich auch gewisse Ausdrücke im Schweizerdeutschen, die du im Deutschen nicht hast.
Absolut.
Die einfach unglaublich gut sind. Unglaublich genial sind.
Es sind hier auch legendär. Früher konnte man hier noch Champions League schauen, als hier schon alles im Pay-TV war. Wir können ja hier SRF empfangen.
Ja, genau.
Und da waren die Champions League-Rechte beim SRF.
Ich erinnere mich, ja.
Da konnten wir dann immer Champions League schauen, quasi über die Schweiz. Und da wurde auch auf Schweizerdeutsch, zumindest in der
bei den Moderationen, ne? Genau.
Gesprochen. Und das war auch immer sehr cool. Der Corner Kick
und der Penalty. Penalty. Goal, jetzt geht's in Goal.
Da gab es schon so ein paar Dinger, die ja mittlerweile legendär, wenn wir mit Kumpels sprechen, ist aber sehr cool.
Ja, ich fand's auch immer sehr, sehr unterhaltsam und lustig, im positivsten Sinne, wenn Rainer Maria Salzgeber und Raphael Vicky, die ja beide aus dem Wallis kommen, und das Walliser Deutsch, Schweizer Deutsch Dialekt ist, wenn du hier in der Schweiz fragst, glaube ich, das mit Abstand schwierigste, wenn nicht wirklich das Schwierigste zu verstehen, weil sie halt zum Beispiel nicht Deutschland sagen, wie die meisten, sondern Deutschland, so mit I. Okay. Und wenn die dann ins Reden kommen und dann ab und zu auch wirklich in das tiefste Walliserdeutsch reinfallen, dann bin ich schon ein paar Mal da gesessen und dachte, ich habe jetzt kein Wort verstanden, aber das klang gut. Ich gehe davon aus, dass das stimmt.
Sehr schön.
Ja. Hey Flo, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, dass du hier dabei warst. Hat mega, mega viel Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe dir auch und wünsche dir alles, alles Gute.
Danke für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu talken.
Vivala Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.